Dann kommen wir eigentlich mal zum eigentlichen Thema. Bevor wir jetzt anfangen, es ist ein bisschen zweigeteilt, möchten wir euch ganz kurz einfach mal kurz was vorstellen. Und dann werden wir ins Wort gehen und schauen, was der Herr für uns hat. Bevor die Kinder jetzt in die Klassen gehen, würde ich euch bitten, einfach mal ganz kurz aufzustehen. Steht einfach alle mal auf. Ja, alle. Weil, ich habe mir was überlegt. Wir brauchen nämlich für den Teil, den wir uns gleich noch ganz kurz anschauen wollen, brauchen wir 4 ausgewählte Freiwillige. Und ich habe mir das so überlegt, wir machen das ganz einfach so. Alle, die freiwillig sein wollen, also wir brauchen 4 Stück, die kommen einfach einen Schritt vor. Und da wir alle aufgerufen sind, mache ich das ganz einfach. Ich drehe mich einfach rum, gehe einen Schritt zurück, drehe mich wieder rum und sage, danke, dass ihr alle freiwillig seid. Und nee, Spaß beiseite, ihr braucht keine Angst zu haben. Ich bräuchte mal, wen bräuchte ich denn? Den Samuel, euch beide und die Salome auch. Das war's auch schon. Also ihr könnt euch wieder hinsetzen, ihr braucht keine Angst zu haben. Könnt ihr mal ganz kurz 4 Stühle aus dem Raum holen, bitte? Könnt ihr Kissen runterlassen oder mitnehmen? Dann kommt ihr einfach wieder her und bringt uns mal die 4 Stühle hierher. Da habt ihr Glück gehabt, denkt ihr euch gerade, ne? So. Genau, wir brauchen die müssen sich gegenüberstehen mit der Lehne nach außen. Nee, so im Viereck brauchen wir das. So. Wir haben jetzt einen kleinen Vorteil, weil ich glaube, ihr beide habt das schon im letzten Mal mit uns durchprobiert. Ich würde euch jetzt bitten, nur du warst es, super. Und dann setze ich mal hin. Und ich würde euch jetzt einfach bitten, Salome, du setzt dich jetzt auch hin, mit dem Rücken nach hier, auf den Stuhl so quer, genau. Du jetzt auch, mit dem Rücken nach da. Und du jetzt auch, genau. So, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen schauen. Wir müssen nämlich noch mal ein bisschen umarrangieren, dass das alles funktioniert. Lass mich gerade mal schauen. Das ist jetzt immer so ein bisschen, wir schieben den noch ein bisschen weiter rein. So, bei dir sieht das gut aus. Wichtig ist, dass wir wirklich eng einfach an der Stelle zusammenrücken und dass das funktioniert nachher. So. Gut, dann würde ich sagen, Samuel, lehn dich einfach mal zurück. Du kannst dich auch zurücklehnen. Du kannst dich auch zurücklehnen. Wichtig ist, dass du wirklich bei der Salome auf den Beinen drauf liegst. Und Salome, du kannst dich auch zurücklehnen. Liegst du wirklich beim Samuel drauf? Funktioniert das? Ja? Achtung. Geht das? Kannst du? Ja, abgestützt? Bist du mit den Beinen durchgedrückt? Ah, ich weiß noch nicht. Nee, das muss runter. Das muss halten. Ja, das ist jetzt die. Ja, genau. Geh nochmal hoch. Genau, so. Ist wirklich wichtig, dass ihr eng aneinander seid, weil dann funktioniert das von ganz alleine. So, kann ich den Stuhl wegnehmen? Meinst du, das klappt? Wenn es nicht geht, musst du sagen. Ja. So. Achtung. Jetzt wird es interessant. Meint ihr, das geht? Das ist jetzt wirklich, wir haben das noch nicht probiert, ja, deswegen, oh, ich zieh dich gerade mit, ne? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Nehmen wir den mal von der Salome. So. Genau. Ja.
Musst du richtig bei der Salome drauf liegen, ne?
Legst du richtig drauf?
Kannst du abstützen?
Ja?
Genau, so. Okay. Super.
So.
Sehr gut.
So. So, einmal Applaus bitte für unsere vier ausgewählten Freiwilligen. Wenn ihr euch jetzt in der Mitte, nehmt euch in der Mitte an der Hand, dann könnt ihr euch halten und dann einfach hochziehen, dann... So, genau. Super, danke sehr. So, unsere vier ausgewählten Freiwilligen, genau, die dürfen sich wieder setzen. Die Stühle können wir nachher, die stehen da nicht, weil wir noch jemanden brauchen, sondern die können wir dann nachher auch wegräumen. Die Kinder können ansonsten dann auch in ihre Klassen gehen. Danke nochmal. Oh ja, stimmt, jetzt haben wir euch alle Stühle geklaut, ne? So. Ja. Was haben wir da gesehen? Lass uns einfach nochmal drüber nachdenken. Waren jetzt irgendwie vier, ich komme jetzt schon mal so ein bisschen auf den Punkt, ne? Vier lebendige Teile von diesem Ganzen, was wir da gerade gesehen haben, und die haben sich da irgendwie so ineinander gefügt, in so ein lebendes Konstrukt. Ne? Das hat alles wunderbar zusammen funktioniert und harmoniert und das hat auch alles gepasst. Und interessanterweise ist das so, die vier haben jetzt an der Stelle, zumindest hatte ich so persönlich den Eindruck, die haben mir vertraut, dass das schon irgendwie funktioniert und haben einfach gesagt, okay, ich mache da jetzt mal mit. Wenn der Michael sagt, setzt euch mal bitte dahin, lehnt euch mal zurück, dann hat das auch wunderbar geklappt. Interessant wäre es jetzt gewesen, was die vier gemacht hätten, wenn ich ihnen gesagt hätte, wir machen jetzt, bevor wir überhaupt anfangen, wir stellen uns jetzt alle mal da so hin. Ihr stellt euch einfach hin, ihr lehnt euch mal zurück, haltet euch aber nicht fest, ne, bis ihr so im 90-Grad-Winkel seid, also parallel mit dem Rücken zum Boden, und dann legen sich auch noch andere Leute dann drauf. Aber ihr könnt mir vertrauen, alles wird gut. Ob die da mitgemacht hätten, wenn ich ihnen das vorher gesagt hätte, oder ob sie gesagt hätten, na, kannst du uns nochmal genau erklären, was du, ne, wie funktioniert denn das, tue ich mir da auch nicht weh? Ich weiß es nicht. Aber sie haben jetzt an der Stelle mitgemacht. Und warum haben wir uns das Ganze angeschaut? Wir haben auf dem Herzen heute mit euch eine ganz besondere Bibelstelle durchzugehen. Das ist der 1. Petrus 2,5. Das ist nur ein Vers, der es aber so ein bisschen aus unserer Sicht in sich hat. Den wollen wir uns gerade einmal anschauen. Danke, dass er schon vorne steht. Und wir lesen ihn jetzt einfach mal durch und dann schauen wir ihn uns im Detail ein bisschen genauer an. Also es heißt hier, werdet auch ihr selbst, also ihr selbst bezieht sich an der Stelle auf die Gläubigen, auf die Gemeinde, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut. Ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich durch Jesum Christum, durch Jesus Christus. Und also worum geht's? Dass die Gläubigen, dass die Gemeindemitglieder als lebendige Steine aufgebaut werden, erbaut werden zum geistlichen Haus. Ja, können wir hier lesen. Zu einem heiligen Priestertum, um darzubringen geistliche Opfer, die für Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Und wir wollen diese... Was heißt denn das jetzt eigentlich an der Stelle? Also da ist jetzt für mich immer so, da ist sehr viel Information drin. Es geht um lebendige Steine, aufgebaut werden, geistliches Haus, Schlachtopfer, Priestertum, wohlannehmlich für Gott durch Jesus Christus. Und wir möchten einfach mal diese drei Hauptteile an der Stelle im Detail ein bisschen durchgehen und einfach ein bisschen näher beleuchten. So, der erste Teil, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut. Als lebendige Steine. Was heißt denn das genau? Was ist denn ein lebendiger Stein? Naja, Steine, ich war gestern den ganzen Tag im Garten, da habe ich so Granitsteine aufgemauert. Das waren auch Steine, aber so richtig lebendig waren die nicht. die waren schön hart und staubig und ich habe danach total raue Hände gehabt, ne, weil das Granit, das ist unglaublich spröde und macht die Haut ganz rissig, aber so richtig lebendig waren die Steine jetzt nicht, war so mein Eindruck. Also ne, wir reden ja hier anscheinend von lebendigen Steinen. Das sind ja, nehme ich die Lösung schon mal vorneweg, das sind ja wir als Gläubige. Ja, und lebendige Steine, die haben halt verschiedene Eigenschaften. Ja, eins ist schon in dem Wort mit drin, in diesem Begriff lebendige Steine, weil die Steine, die sind offensichtlich irgendwie lebendig. Ja, lebendig an der Stelle heißt, wenn wir uns mal an die Schöpfungsgeschichte erinnern, ja, im Prinzip war Adam auch, ich will jetzt nicht sagen ein Stein, aber wie es so schön heißt, Gott hat Adam aus der Erde gemacht. Und er war nicht lebendig, bis er ihm den lebendigen Atem eingehaucht hat, wie es da heißt. Also den Heiligen Geist sozusagen, dann war er lebendig. Ja, das heißt, lebendige Steine, wenn wir lebendige Steine sind und den Heiligen Geist haben, wir sind lebendig. Wenn wir lebendig sind, so wie uns der Herr gemacht hat, dann geht mir persönlich so, ich weiß nicht, ob das für euch auch zutrifft, ja, aber manchmal ertappe ich mich dabei, da habe ich wirklich Gefühle. Da habe ich irgendwie Wünsche, Ideen, Vorstellungen und manchmal denke ich dann, oh, das gefällt mir jetzt gar nicht oder, oh, das gefällt mir aber ganz gut. Und ich glaube, das ist gut so, wie uns der Herr gemacht hat. Mit diesen Gefühlen, mit diesen Ideen, mit den Wünschen, mit den eigenen Vorstellungen. Und wir als lebendige Steine, wie es da so schön heißt, ja, wir haben Gefühle. Es gibt auch andere lebendige Steine, von denen können wir in der Bibel lesen, die haben offensichtlich auch Gefühle und eigene Ideen. Lasst uns mal in den Lukas 22, 42 gehen. Lukas 22, 42. In dem Vers, den wir dann gleich sehen, da lernen wir oder können wir lernen, dass lebendige Steine auch eigene Ideen und Vorstellungen haben. Das finde ich ein recht griffiges Beispiel. Ihr habt jetzt die Bibelstelle bestimmt schon alle aufgeschlagen. Aber worum geht es da an der Stelle? Da geht es darum, dass Lukas 22, 42 geht es darum, dass die Geschichte kennt ihr bestimmt alle. Das letzte Abendmahl ist gefeiert. Jesus und die Jünger sind im Garten Gethsemane. Jünger sind ziemlich müde, schlafen fleißig ein. Und Jesus ist am Beten, weckt sie mehrmals. Und Jesus ist im Gebet, spricht mit seinem Vater. Und was sagt er denn? Jesus sagt, Vater, Jesus weiß genau, was passieren wird. Jesus sagt, Vater, wenn du diesen Kelch von mir wegnehmen willst, aber nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Ich formuliere das jetzt mal anders. Vater, ich weiß, was da passiert, aber ich muss dir jetzt mal sagen, ich bin da jetzt nicht so begeistert davon. Das weißt du auch. Ja, weil du kennst mein Herz, du kennst meine Gefühle. Ich stelle mir das eigentlich gerade ein bisschen anders vor. Ich habe da Angst davor. Aber nicht mein Wille ist relevant, sondern deiner. Da stehen zwei ganz, ich finde das wirklich faszinierend, da stehen zwei ganz interessante Aussagen drin. Ich darf einen eigenen Willen haben und eine eigene Vorstellung haben. Jesus hat das auch. Jesus ist der Eckstein, der von den Bauleuten verworfen ist. Finden wir an vielen anderen Stellen im Wort. Das ist unser Paradebeispiel eigentlich für einen lebendigen Stein. An dem werden alle anderen lebendigen Steine, wir werden daran ausgerichtet in dem geistlichen Haus. Jesus hat anscheinend eigene Ideen und Wünsche und Vorstellungen. Und er gibt die an den Vater weiter. Er sagt, Vater, ich wünsche mir so dieses und jenes. Und er weiß aber auch ganz genau, der Vater freut sich, wenn er ihm das sagt, ja, weil der Vater weiß es sowieso. Ja, und welche Beziehung ist das denn, wenn der andere das weiß, ich aber mich nicht traue, ihm das zu sagen, weil, oh nein, oder aus welchen Gründen auch immer, ich ihm das gar nicht sagen will. Das ist doch nicht die Beziehung, die ich als Vater auch zu meinem Kind haben möchte oder als Kind zu meinen Eltern. Und Jesus spricht hier seine Wünsche und Vorstellungen ganz konkret an, aber er macht noch was anderes. Er ordnet sie dem Wunsch, den Vorstellungen des Vaters und dem Plan des Vaters unter. Ich finde das wirklich, das ist ein ganz starkes Beispiel. Jesus als Eckstein, als Eckstein der lebendigen Steine, an dem alle anderen lebendigen Steine ausgerichtet werden. Erinnern wir uns wieder an den ersten Petrus 2,5. Die lebendigen Steine, die gebaut werden zum geistlichen Haus. Wie heißt es im Vers so schön? Es kommt so ein bisschen auf die Übersetzung an. In manchen Übersetzungen wird es recht klar. In anderen ist das so ein bisschen, da kann man es nicht so direkt rauslesen. Hier steht, als lebendige Steine aufgebaut. Das klingt schon so fast fertig. Ne, sagen, ihr seid aufgebaut. Bumm, dann sind wir fertig. In der englischen Übersetzung jetzt hier wird es so ein bisschen klarer. You also as living stones are built up. In anderen Übersetzungen kommt das auch ein bisschen klarer raus. Es werdet aufgebaut. Für mich ist das dann ein Prozess. Das ist nicht fertig. Da habe ich kein, jetzt ist das Haus fertig und dann sind alle Steine glücklich und sagen, super, jetzt war's das. Sondern das ist irgendwie, werdet aufgebaut. Ja, zu was denn? Ja, zum geistlichen Haus, haben wir gerade gelesen. Wer hat denn da den Bauplan vom geistlichen Haus? Wie sieht das denn aus, wenn es fertig ist? Wie soll es denn aussehen? Wird es denn überhaupt fertig? Oder ist das so ein Prozess? Wird die Gemeinde, die Braut bereitet? Ist sie irgendwann fertig? Fertig bereitet? Ich denke ja. Aber ist sie so zwischendrin? Kann ich sagen, so, jetzt ist der Teil hier fertig? Jetzt, ne? Oder ist das ein kontinuierliches Aufbauen? Aufgebaut werden, sich integrieren, wenn wir bei diesem Beispiel sind von den lebendigen Steinen. Ich glaube, das ist ein lebendiges Konstrukt, so wie wir das auch vorhin gesehen haben. Da waren vier lebendige Teile mit dabei, aber das Ganze hat trotzdem an sich gelebt und da war ein bisschen Bewegung mit drin, da war ein bisschen Spiel, da haben Steine ausgeglichen, da haben Teile ausgeglichen, wenn irgendwo, ne, gab es so ein bisschen Bewegung und dann hat der andere sich nochmal verlagert, hat dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Stabilität gegeben und das war, auch wenn es jetzt schwierig gewesen wäre, das mal über eine Woche am Stück zu beobachten oder so, das wäre bestimmt interessant gewesen. Aber da war, glaube ich, wenn wir das jetzt eine Woche lang beobachtet hätten, da wäre immer ein bisschen Spiel dabei gewesen. Ne? Vielleicht hätte sich das Ganze auch nochmal komplett neu arrangiert, wer weiß. Ich persönlich glaube, dass Gott den Bauplan für sein geistliches Haus hat und dass er den kennt. Interessant ist dann die Frage, kann ich jetzt den Ältesten fragen, zeig mir doch mal den Bauplan von der Gemeinde. Ich weiß es nicht. Ich jetzt an der Stelle wusste, ich habe hier diese vier, ich brauche hier vier ausgesuchte Freiwillige und wir zeigen hier das. Aber ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt den Samuel frage, ne, der Samuel war jetzt ein Teil des Konstrukts, was wir hier aufgebaut haben, ich jetzt den Samuel gefragt hätte. Samuel, wie sieht das nachher aus? Ich weiß nicht, Samuel hatte jetzt den Vorteil, der hat das letzte Woche schon gesehen, da haben wir das mal geprobt. Aber wenn ich den Samuel vorher gefragt hätte, ich weiß nicht, ob der Samuel gewusst hätte, wie das nachher aussieht. Oder sich das vorstellen kann. Und deswegen auch das Beispiel vorhin, wenn ich vorher versuche zu erklären, wie das nachher aussieht, weiß ich nicht mal, ob das wirklich jeder auch verstehen kann an der Stelle. Für mich auch ein ganz wichtiger, relevanter Punkt, den wir hier gesehen haben. Ich hatte das ja schon gerade angesprochen, dass das ganze Konstrukt mit den lebenden Teilen, das hat gearbeitet. Und das wird jetzt Samuel als erster bejahen können. Wenn der Samuel gespürt hat, dass es da irgendwie am Arbeiten war und dass da irgendwie Halt verloren geht, dann hat er nicht darauf gewartet, dass ich komme und sage, oh, ihr fallt da gerade auseinander, ne? Hier, haltet euch bitte nochmal fest, sonst fallt ihr alle runter und dann tut er euch weh. Sondern ich hatte so das Gefühl, der Samuel jetzt, als einziger, der jetzt noch hier sitzt, oder ist die Salome auch da? Nee, ist drüben. Ihr wart irgendwie von euch selbst. Ihr habt das registriert, ihr habt das erkannt. Da muss ich jetzt irgendwie was tun. Und dann habt ihr, ohne darauf zu warten, ihr wart initiativ. Ihr habt einfach gesagt, ich muss mich jetzt hier mal ein bisschen anders hinlegen. Ich muss mal hier ein bisschen da drüben festhalten. Ich muss mal hier den Bruder oder die Schwester hier ein bisschen unterstützen. Lasst uns mal in Jesaja 6, Vers 8 gehen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als lebendige Steine initiativ sind. Ganz bekannte Stelle. Jesaja sieht in einer Vision, wie er vor dem Thron im Himmel steht beim Herrn, und er schreibt auf, er hört die Stimme des Herrn, der spricht: Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Oh, das ist schwierig, Herr. Ja, da müssen wir jemanden finden, der das irgendwie kann. Nee. Was schreibt er? Was sagt er? Da sprach ich: Hier bin ich. Sende mich. Ich mach's. Ich will's versuchen. Ich hab Vertrauen, dass du mich unterstützt. Machen wir das andere Beispiel. Was wäre gewesen, wenn Jesaja gesagt hätte: Oh, ich weiß, schwierig, Herr, ne? Da brauchst du irgendeinen, der dem allem gewachsen ist, ne? Und das wird nicht schön, und ja, ich kann dir helfen, da einen auszusuchen. Dann machen wir ein Assessment Center, so wie das so schön heute heißt, ne? Da kommen alle Bewerber, die laden wir mal ein, dann stellen wir denen mal ein paar Fragen und dann finden wir schon den, der am besten geeignet ist. So würden wir das vielleicht heute machen. Aber Gott denkt anders. Gott freut sich über unsere Initiative als lebendige Steine. Genauso wie wir vorhin gesehen haben in dem Beispiel. Das funktioniert irgendwie nur gut, wenn wir darauf reagieren, was wir fühlen, was wir wahrnehmen, dass wir von uns alleine heraus unterstützen. Dass wir nicht warten, bis es knallt und sagen: Oh, ja, ich habe es kommen sehen. Das ging nicht. Es hat daran gelegen, dass hier der Johannes irgendwie, der hätte da ein bisschen besser, wir hätten den alle mehr unterstützen sollen. Alle sagen: Ja, wäre gut gewesen. Wenn ich das merke, sage: Hier, komm, jetzt schnell, zack. Dann klappt das irgendwie besser. Das hat ja gut geklappt dafür, dass es wirklich noch nie ausprobiert hatten. Fand ich toll. Jetzt haben wir in dem 1. Petrus 2,5 noch einen Teil mit dem Priestertum. Ja, also wir haben diesen Teil, wir als lebendige Steine, die aufgebaut werden oder erbaut werden, als zum geistlichen Haus und zum heiligen Priestertum. Wir wissen ja, dass Jesus Christus der hohe Priester ist über alle Dinge, das perfekte Opfer. Aber trotzdem sind wir sind nicht nur lebendige Steine, sondern wir sind auch Priester. Wir sind aufgerufen, dem Herrn zu dienen und zu opfern mit allen unseren Taten. Das finden wir sogar hier im Vers. Dazu bringen geistliche Schlachtopfer, die Gott angenehm sind, durch Jesus Christus. Also wir sollen als Priester geistliche Opfer bringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Die angenehm sind durch Jesus Christus, ist eigentlich eine Bedingung. Die gehört eigentlich vor die Klammer sozusagen. Weil nur durch das Opfer von Jesus Christus können wir ja überhaupt Gemeinschaft mit Gott haben. Können wir ja überhaupt Opfer bringen. Können wir im Prinzip geistig in die Nähe von Gott, können wir Gott erreichen. Nur durch dieses eine perfekte Opfer. Lasst uns noch mal ganz kurz, bevor wir auf das Thema der geistlichen Opfer schauen, lasst uns mal ganz kurz auf diesen Punkt noch mal eingehen. Was heißt denn das, angenehm durch Jesus Christus für Gott? Lasst uns mal in den Hebräer 10 gehen, die Verse 10 bis 14. Finde ich den Hebräer wirklich eine... Das ist so genau diese super Zusammenfassung. Also wenn ihr eine Zusammenfassung will, so ich sag mal von irgendwie 80% der Bibel, muss ich irgendwie den Hebräerbrief lesen und da steht das alles drin. Lasst es uns mal durchlesen, 10 bis 14. Durch welchen Willen wir geheiligt sind, durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht täglich da, den Dienst verrichtend und oft dieselben Schlachtopfer darbringend, welche niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber, Jesus, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, sich auf immer da gesetzt hat, zu Rechten Gottes fortan wartend, bis seine Feinde gelegt sind zum Schemel seiner Füße, denn mit einem Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Die da geheiligt werden, das sind wir als die lebendigen Steine. Aber Jesus hat mit diesem einen perfekten Opfer ja unsere Sünden getragen, sodass wir Vergebung haben können. Das nicht so, wie es im Alten Testament war, jedes Jahr der hohe Priester wieder Gott mit dem Volk versöhnen musste, beziehungsweise das Volk mit Gott versöhnen musste durch dieses eine Opfer, was er stellvertretend darbringt. Ja, sondern Jesus hat das einmal gemacht als perfektes Opfer. Komplett sündenfrei. Der, wie es so schön heißt im Wort, alles ertragen hat. Der alles durchlitten hat, der sündenfrei war. Lasst uns mal in den Hebräer 2,18 reinschauen. Denn worin er, Jesus, selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Ich könnte es auch andersrum formulieren. Wenn ich Hilfe brauche, dann frage ich am besten jemanden, der sich mit dem Thema auskennt, wo ich Hilfe brauche. Wenn ich zu Hause eine Mauer mauern möchte, dann frage ich am besten jemanden, der Ahnung vom Holzbearbeiten hat. Vielleicht auch nicht. Vielleicht frage ich einen Maurer. Einen Trockenbauer, Trockenmaurer, ich weiß es nicht. Ja, oder jemand, der, vielleicht kennt er sich auch mit Verputzen aus oder so. Ja, aber sinnvoll ist doch, würden wir ganz intuitiv machen. Ich würde niemals einen Klempner anrufen und sagen, kommen Sie mal her, ich will hier eine Mauer bauen, ich brauche da Hilfe. Das würde auch keiner von uns machen. Nein, ich frage den, der sich damit auskennt. Gibt sogar eine Werbung dafür für die gelben Seiten. Ne? Die sagen immer, fragen Sie den, der sich, ne? Irgendjemand kennt sich damit besser aus als Sie selbst. Schauen Sie in den gelben Seiten nach. Hier steht ja im Prinzip, dass Jesus eigentlich unsere gelbe Seite ist. Da steht dann eine Telefonnummer, kann ich ihn anrufen. Und der nimmt sogar ab, der hat immer für mich Zeit. Und der kennt sich damit aus, mit allen meinen Problemchen als lebendiger Stein, mit allen meinen Wünschen, mit meinen Ideen, wo ich mir sage, hier stelle ich mir das aber anders vor, oder wie siehst du das denn? Lasst uns auch nochmal in den Hebräer 4,15 schauen. Gehen wir nochmal so ein bisschen auf diesen Punkt des Hohenpriesters ein, als für Jesus Christus. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir. Ausgenommen die Sünde. Ist, wenn man sich das so eigentlich richtig überlegt, ein ganz schön inhaltliches Wort, was da steht. Da ist sehr viel Inhalt drin. Da steht ja, nochmal, also dass wir keinen hohen Priester haben, der einfach nur ein bisschen Mitleid mit uns hat. Und sagt, ah ja, ne, ihr Armen da hinten, ich weiß, ne, ihr kriegt das einfach nicht auf die Rille. Da steht, dass wir einen hohen Priester haben, der in allem versucht worden ist, aber ohne Sünde geblieben ist. Das ist ja wieder genau der, den ich fragen kann. Der kennt sich ja offenbar damit aus. Und der möchte uns helfen, auf den kann ich mich verlassen. Dem kann ich vertrauen. Und nur durch ihn, darauf können wir auch vertrauen, können wir die Gemeinschaft mit Gott haben und können ihm überhaupt Opfer bringen. Diese geistlichen Opfer, die wir vorher im 1. Petrus 2,5, von denen wir gelesen haben. Was heißt denn das jetzt eigentlich nochmal an der Stelle, geistliche Opfer? Also wir haben, wenn ihr euch an den 1. Petrus 2,5 erinnert, wir haben diesen Teil gehabt mit den lebendigen Steinen, dass wir lebendige Steine sind. Ja, lebendige Steine heißt an der Stelle, ja, wir sind errettet, wir haben den Heiligen Geist, wir haben Gefühle, wir haben Wünsche, wir haben Ideen, wir haben Talente. Wir sind berufen, der eine lebendige Stein ist berufen, Apostel zu sein, der nächste ist berufen, Prophet zu sein, Evangelist, Lehrer, Hirte, Pastor, Diakon. Und so hat Gott sich die lebendigen Steine ausgedacht, dass das zusammenarbeitet in seinem geistlichen Haus, das er baut. Wir sind berufen zum Priestertum. Können wir den nochmal anschauen, den 1. Petrus 2,5, bitte? Also wir sind lebendige Steine, die erbaut werden in diesem geistlichen Haus. Das arbeitet miteinander. Da werden wir eingefügt. Sind gemacht und berufen für dieses heilige Priestertum, wo unser hoher Priester Jesus Christus ist, um dann zu opfern geistliche Opfer, die Gott angenehm sind, durch wieder das Opfer von Jesus Christus. Also wir haben jetzt eigentlich schon alles angeschaut, bis auf diese Frage, was sind denn dann alles geistliche Opfer? Und wir haben uns das so gedacht, dass die Sabrina jetzt mit euch an der Stelle nochmal einige Beispiele von geistlichen Opfern aus dem Wort anschaut. Ein ganz wichtiges geistliches Opfer an der Stelle. Ich glaube, das haben wir auch schon herausgestellt vorhin. Ein ganz wesentlicher Punkt an der Stelle ist das Vertrauen. Das Beispiel, was wir vorhin gesehen haben, mit den vier lebendigen Teilen, das funktioniert nur. Es hat auch nur funktioniert, weil sie darauf vertraut haben, dass das funktioniert, was ich da ihnen sage. Wenn ich sage, lehn dich mal zurück, dass das klappt.
Ja, guten Morgen auch von mir. Ja, ich freue mich, dass ich auch was Kleines dazu beitragen kann heute Morgen. Und als die Ältesten uns so gefragt haben, so, ja, wärt ihr bereit, den Gottesdienst zu gestalten? Haben wir erstmal ja gesagt, aber keiner von uns hatte eine Ahnung, wer denn jetzt wie was machen würde und wie das dann alles so funktionieren würde. Und ja, ich hatte dann einfach den Herrn mal so gefragt und hatte ein paar Gedanken gekriegt und war mir dann aber nicht so ganz sicher, ob das vielleicht nur so für mich war. Und dann sagte mir Micha, was er so gekriegt hat. Und dann dachte ich, irgendwie passt das alles so ein bisschen zusammen. Ja, ich will auch gleich einsteigen. Wie gesagt, wir haben ja den 1. Petrus gelesen und ich würde mit euch gerne mal anschauen, was denn geistliche Opfer sind. Und zwar nicht auf eine Art und Weise, wo man das Gefühl hat, ja, okay, aber ich kann damit nichts anfangen, sondern ich mag das gerne praktisch. Oder so, dass ich mir das vorstellen kann. Wir haben ja jetzt gehört, wir können nur durch Jesus zum Vater kommen und auch nur Jesus stattet uns mit allem aus, was wir überhaupt brauchen, um Gott ein wohlgefälliges Opfer bringen zu können. Ja? Das heißt, aus uns heraus alleine wird es schwierig. Aber was heißt es jetzt genau? Als eins, was können wir überhaupt opfern? Wenn man heute mal so fragt und so meint, so, ja, was ist denn ein Opfer für den Herrn? Dann kommt meist so die Standardantwort, Geld, Zeit, ja, was man sich dann so vorstellt. Aber ich glaube, dass es viel, viel mehr ist. Und die zweite Frage ist, wenn wir heute an Opfer denken in unserer Welt heute, was kostet uns das oder kostet es uns überhaupt irgendwas, wenn wir sagen, ja, ich bringe Opfer für den Herrn? Ist es manchmal wirklich ein Opfer? Ist es wirklich was, was uns kostet? Oder ist es einfach nur, wir machen es halt, aber eigentlich berührt es uns nicht wirklich. Es kostet uns nichts. Lassen wir das mal so stehen und ich würde jetzt gerne einfach mal einen Sprung mit euch machen. Und zwar hatte ich so den Gedanken, wenn man heute Christen fragt, was ist denn die Bibel? Ja, dann kommt man ganz oft Antworten wie, ja, das Wort Gottes, Gottes Liebesbrief an die Menschheit, Gottes Heilsbotschaft. Das ist auch alles richtig. Ich denke, da können wir auch alle sagen, ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass es auch noch sehr viel mehr ist. Und zwar glaube ich, dass die Bibel unter anderem auch Gottes Frage an mich, Gottes Frage an uns ist, vertraust du mir? Weil wenn man sich die Geschichten in der Bibel anguckt, ist das ein Riesentenor. Die Liebe Gottes zieht sich durch, aber auch, vertraue ich Gott oder vertraue ich ihm nicht? Und ich möchte mir mal ein konkretes Beispiel mit euch anschauen. Und zwar fangen wir mal mit Abraham an. Und man kann über Abraham viel sagen. die ganz bekannte Stelle, die, glaube ich, schon ganz oft immer wieder zitiert wird, ist, dass Gott ihm gesagt hat, geh in ein Land, was ich dir zeigen werde, und Abraham eigentlich gar keine Ahnung hatte, wo es hingeht. Werde ich heute nicht angucken. Ich glaube, das kennt jeder auswendig. Genauso wie sein Abstecher nach Ägypten, wo er Gott dann nicht so ganz so vertraut hat, dass der weiß, was er macht. Schauen wir uns auch nicht an. Der Teil, der auch bekannt ist, dass Gott zu ihm sagt, opfer deinen Sohn Isaak. Auch eine riesen Vertrauensfrage. Schauen wir uns aber auch nicht an. Sondern wir schauen uns was anderes an. Und zwar möchte ich euch einfach mal auf eine kleine Zeitreise einladen. Und zwar stellt euch mal vor, jeder von euch hat ja bestimmt noch einen Opa, der lebt. Die sind ja alle so, okay, gut, du vielleicht nicht mehr, aber die etwas Jüngeren von uns haben einen Opa, der noch lebt. Aber die meisten sind ja so in ihren 80ern, würde ich mal schätzen, 80er, ein bisschen älter. Also mein Opa ist 92. Und wenn ich mir vorstelle, mein Opa würde mich heute anrufen und würde sagen, Sabrina, ja, wir kriegen ein Kind. Dann würde ich sagen, ja, Opa. Gut, wenn du das sagst, dann ja. Aber genau das war die Situation, in der sich Abraham befand. Abraham war in seinen 90ern, also ungefähr so alt wie mein Opa, als Gott zu ihm das erste Mal sagte, du wirst einen Sohn bekommen. Und ich habe mir das mal angeguckt. Gehen wir mal zusammen in Genesis, also 1. Buch Mose 15. Und da die Verse 1 bis 6. Genau. Nach diesen Dingen geschah das Wort Jahwes zu Abraham in einem Gesicht also. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn. Und Abraham sprach, Herr, Jahwe, was willst du mir geben? Ich gehe ja kinderlos dahin und der Erbe meines Hauses, das ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach, siehe, mir hast du keinen Samen gegeben und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort Jahwes geschah zu ihm also. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgehen wird. Der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch gen Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, also wird dein Same sein. Und er glaubte Jahwe und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Also ganz kurz die Geschichte. Abraham ist irgendwo in seinen 90ern. Gott kommt zu ihm und sagt, du bekommst einen Sohn. Und er sagt, okay, wie soll das gehen? Ne? Und was ich so interessant bei Abraham fand, war, er stellt Gott seine Frage. Er sagt, Herr, ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Ja? Aber Gott sagt ihm dann, das wird so sein. Und was macht Abraham? Abrahams Antwort ist in Vers 6, und er glaubte Gott. Punkt. Der hat nicht erst noch rumdiskutiert, hat nicht erst noch gesagt, ja, und was muss ich dann machen? Ja, kommt das denn wirklich von Sarah? Ist das vielleicht eher von der Hagar oder von irgendeiner anderen Frau? Nein, Gott sagte, du wirst einen Sohn haben, und er glaubte. So, und dann fing erstmal das Opfer von Abraham an. Denn da war er in seinen 90ern. Und dann vergehen einige Jahre. Und mit 99 kommt Gott wieder zu ihm und sagt, du wirst einen Sohn bekommen, und zwar nächstes Jahr. Das heißt, er hat jetzt, sagen wir mal, wenn er jetzt wirklich 90 war, der hat 9 Jahre lang darauf gewartet. Und Gott hat ihm nie gesagt, wann er diesen Sohn bekommen würde. Und wenn wir dann mal in Kapitel 18 schauen, ab Vers 9, da geht es darum, da kommen die Diener Gottes, kommen zu Abraham und er opfert ihnen und sie essen. Und dann fragt ihn der eine von denen ab Vers 9. Genau. Wo ist Sarah, dein Weib? Und er sprach, siehe im Zelt. Und er sprach, gewisslich werde ich übers Jahr wieder zu dir kommen und siehe, Sarah, dein Weib wird einen Sohn haben. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihr war. Und Abraham und Sarah waren alt, wohlbetagt. Es hatte aufgehört, Sarah zu ergehen nach der Weiberweise. Und Sarah lachte in ihrem Innern und sprach, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich Wollust haben, und mein Herr ist ja alt. Und Jahwe sprach zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich auch wirklich gebären, da ich doch alt bin? Ist für Jahwe eine Sache zu wunderbar? Zur bestimmten Zeit übers Jahr werde ich wieder zu dir kommen, und Sarah wird einen Sohn haben. Und wenn wir dann weiterlesen, ist das die ganze Geschichte. Und dann stehen die Männer auf und gehen und Abraham geht mit ihnen und dann passiert diese Unterhaltung zwischen Abraham und Gott, wo es darum geht, ob Sodom und Gomorra zerstört werden oder nicht. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin 90 und ich kriege das Wort, du kriegst einen Sohn und dann warte ich 9 Jahre und dann kommt Gott wieder und sagt, du kriegst nächstes Jahr einen Sohn. Ich würde nicht einfach nur aufstehen und mit ihm über was anderes diskutieren und danach nach Hause gehen. Ich würde ihn ganz schön löchern. Ich würde ihn fragen, hallo, das dauert ganz schön lange, die Zeit läuft ab, ich bin alt, warum funktioniert es nicht? Ja, ich würde Gott wirklich Fragen stellen. Aber hier ist Abraham auch wieder so, er glaubte. Und das war sein Opfer. Er glaubte, dass das, was Gott gesagt hatte, passieren würde. Und ein Jahr später wird Isaak geboren. Das können wir dann weiter in Genesis 21 lesen. Und da war Abraham 100 Jahre alt. Das heißt, wenn wir uns die Geschichte von Abraham in diesem Fall angucken, was war sein Opfer? Es war nicht nur, dass er geglaubt hat, sondern sein Opfer war auch, ich denke, das haben bestimmt auch Leute in seinem Haus mitbekommen, dass er dieses Wort bekommen hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das bestimmt nicht immer einfach war und dass es bestimmt auch böse Zungen gab. Ja, ja, der Abraham, der wünscht sich das nur so sehr. Ja, ja, lassen wir ihn mal in dem Glauben. Ich glaube, das war nicht immer einfach, an dieser Verheißung festzuhalten, wenn es im Natürlichen eigentlich überhaupt nicht möglich war. Und sein Opfer war auch, dass er an das Unmögliche glauben musste. Wie gesagt, wenn ich mir vorstellen würde, mein Opa wird mich heute anrufen, wird sagen, wir kriegen nächstes Jahr ein Kind. Das wäre ein ganz schöner Glaubensakt auf meiner Seite, zu glauben, dass mein Opa mit 92 nochmal Papa wird. Ja. Aber Abraham war gewillt, Gott zu glauben. Er war gewillt, die Stimmen, die da vielleicht im Hintergrund versucht haben, ihm Zweifel oder ihm Angst zu machen, auszublenden und an das Unmögliche zu glauben. Und was hat Gott gemacht? Gott hat ihm den Glauben und das Durchhaltevermögen geschenkt und er hat ihm den Sohn geschenkt. Ja, das heißt, wenn wir gewillt sind, die Dinge niederzulegen, die der Herr von uns erbittet, dann stellt er sich uns auch zur Seite. Lasst uns mal einen kleinen Zeitsprung machen und uns folgende Situation vorstellen. Da ist ein junger Mann, ist ein Kriegsherr, ist ein Anführer, ist geehrt, er ist respektiert und er ist gerade von einem ganz bekannten Leiter in eine Führungsposition, nämlich als sein Nachfolger benannt worden. Hat ein paar große Fußstapfen auszufüllen, aber die Menschengruppe, der er vorsteht, die vertraut ihm und die stehen voll hinter ihm. Und lasst uns mal in 5. Mose 31 gucken. Und dann wisst ihr auch, um wen es geht. Und da den Vers 1 bis 3 und den Vers 7. Und Mose ging hin und redete diese Worte zu dem ganzen Israel. Und er sprach zu ihnen, 120 Jahre bin ich heute alt. Ich vermag nicht mehr aus- und einzugehen. Und Jahwe hat zu mir gesagt, du sollst nicht über diesen Jordan gehen. Jahwe, dein Gott, er zieht hinüber vor dir her. Er selbst wird diese Nationen vor dir vertilgen, dass du sie austreibst. Josua, er zieht hinüber vor dir her, wie Jahwe geredet hat. Und dann nochmal in den Vers 7. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen des ganzen Israel. Sei stark und mutig, denn du wirst mit diesem Volke in das Land kommen, welches Jahwe ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben. Und du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Das heißt, wir haben hier die Situation von Josua. Der wird von Mose vor dem ganzen Volk offiziell eingesetzt. Das Volk kennt Josua. Josua ist einer von denen, der keine Angst hatte, in das Land zu ziehen. Und deswegen ist er auch bekannt. Er hat die ganze Zeit an der Seite von Mose gedient. Und jetzt wird er als Moses Nachfolger eingesetzt. Und dann ziehen sie über den Jordan, so wie Gott es befohlen hat. Und Josua und das Volk Israel hatte bereits einen Namen dafür, dass sie ein großes Heer haben. Das finden wir später in der Geschichte von Jericho, wo ganz klar steht, und die Mauern und Toren und Türen von Jericho sind geschlossen wegen dem Volk Israel. Also die hatten ganz schön Bammel vor denen. Und jetzt geht es darum, Jericho einzunehmen. Die erste Chance, sich im Krieg wirklich als Anführer dieses Volkes zu bewähren. Ja, und dann kommt die Order von Gott über die Vorgehensweise, wie man Jericho einnehmen soll. Wenn wir uns das heute mal vorstellen, Militär, junger aufstrebender General, erste große Schlacht und dann sagt er seinem Volk, lasst mal die Schwerter schön zu Hause, nehmt mal die Trompeten mit und lauft mal um die Stadt. Also ich glaube, Wenn das heute irgendeiner machen würde, was in Afghanistan so, wir laufen jetzt mal alle um das nächste Dorf, würden wahrscheinlich alle Soldaten ihn etwas irritiert anschauen und sich wundern, ob mit ihm alles in Ordnung ist. Ja? Aber was macht Joshua? Wenn wir mal in Josua 6, Vers 2 reinschauen, da bekommt Josua die Order von Gott, Jericho nicht wie gewohnt, wie man jetzt normalerweise vorgehen würde, anzugreifen, sondern eben, dass die Priester, das ganze Volk mitgehen sollen und dass sie um die Stadt herumlaufen sollen und das 6 Tage lang und dabei nichts sagen. Und am 7. Tag sollen sie die Trompeten blasen und rufen und dann wird die Stadt fallen. So, jetzt hatte Josua die Wahl. Stellt er sich jetzt wirklich vor das ganze Volk, vor die ganzen Priester und vor das ganze Heer und sagt denen, wir marschieren jetzt mal ganz still um diese Stadt herum und am 7. Tag, da dürft ihr denn losbrüllen? Wird er das wirklich machen? Wird er sich wirklich vor die Menschenmenge stellen und seinen Ruf riskieren, seinen Namen riskieren, seine Glaubwürdigkeit riskieren, seine Ehre in Augen der Menschen? Aber wenn wir in Vers 9 gucken, sehen wir, dass Josua genau das machte. Entschuldigung, das ist Vers 6. Denn da steht er und Josua, der Sohn Nuns, rief die Priester und sagte zu ihnen, nehmt die Bundeslade und lasst 7 Priester sie tragen und 7 Trompeten mitnehmen vor der Bundeslade des Herrn. Das heißt, Josua hat gar nicht lange gefackelt, der hat auch nicht mit Gott rumdiskutiert, der hat einfach gesagt, okay Herr, wenn du sagst, das machen wir so, dann machen wir das so. Und hat sich vor das Volk gestellt und vor die Priester und hat die Anweisungen gegeben. Und wie wir wissen, ist Jericho gefallen. Und was ich ganz interessant fand, war, wenn ihr mal in Josua 6, Vers 27 schaut, das ist, nachdem Jericho gefallen ist und sie die Stadt geplündert haben, da steht da, und Jahwe war mit Josua und sein Ruf verbreitete sich durch das ganze Land. Was war das Opfer von Josua? Sein Opfer war, seine Glaubwürdigkeit hat er aufs Spiel gesetzt. Er hat seinen Stolz, seinen Namen aufs Spiel gesetzt, seine Position als Nachfolger Mose. Und der Respekt des ganzen Volkes stand auf der Kippe. Aber er war bereit, all das niederzulegen. Und Gott hat geschenkt, einmal, dass er überhaupt die Überzeugungskraft hatte, all diese Menschen dazu zu bewegen, den Plan Gottes auszuführen. Er hat Jericho geschenkt, die Stadt ist gefallen. Und er hat alles, was Josua geopfert hat, hat er ihm wieder geschenkt, wie wir im Vers 27 sehen, dass sein Ruf sich durch das ganze Land verbreitet hat. Das heißt, auch hier wieder, Josua war bereit, Dinge zu opfern, die auch wir heute. Ich meine, hallo, wer stellt sich gerne in eine Gruppe von Kollegen und sagt, ich stimme da nicht mit überein, wo ihr gerade drüber sprecht, ich bin Christ. Wer ist bereit, sich so ins Rampenlicht zu stellen, auf die Gefahr hin, dass man zurückgewiesen wird? Dann lasst uns einen letzten Zeitsprung machen und uns eine dritte Person anschauen. Und zwar möchte ich euch bitten, dass ihr euch mal folgende Situation vorstellt. Da ist ein junges Mädchen, die freut sich auf ihr neues Leben, denn sie wird bald heiraten. Und dann lasst uns mal in den Lukas schauen. Lukas 1. Da Vers 26 bis 38. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth, zu einer Jungfrau, die einem Manne verlobt war mit Namen Josef, der aus dem Hause Davids und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadigte, der Herr ist mit dir, gesegnet bist du unter den Weibern. Sie aber, als sie ihn sah, ward bestürzt über sein Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst im Leibe empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Hause Jakobs herrschen, ewiglich, und seines Reiches wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies sein, dieweil ich keinen Mann kenne? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch mit einem Sohn schwanger in ihrem Alter, und dies ist der 6. Monat bei ihr, welcher unfruchtbar genannt war. Denn bei Gott wird kein Ding unmöglich sein. Und dann noch den 38er. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Und dann lasst uns noch in den Matthäus 1 schauen. Und da die Verse 18 bis 25. Dies alles geschah aber, die Geburt Jesu Christi war aber also. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger erfunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, indem er gerecht war und sie nicht öffentlich zur Schau stellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Indem er aber solches bei sich überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Weib zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geiste. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus heißen und er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dies alles geschah aber, auf das erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, welcher spricht. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Emmanuel heißen, was verdolmetscht ist, Gott mit uns. Das heißt, welche Situation haben wir hier? Wir haben Maria, die steht kurz vor ihrer Hochzeit und plötzlich ist sie schwanger. Und wenn ich mir versuche, das heute vorzustellen, da ist ein junges Mädchen, die steht kurz vor der Hochzeit. Und eine Woche vorher muss sie ihrem Verlobten sagen, ich bin schwanger, aber nicht von einem Mann. Was würden wir heute sagen? Der Verlobte wird wahrscheinlich sagen, ja klar, natürlich. Ja? Aber genau in dieser Situation hat sich Maria befunden. Und damals war das noch so, wenn Josef sie nicht geheiratet hätte, sie wäre ausgestoßen gewesen, sie hätte keine Möglichkeit gehabt, sich und das Baby zu ernähren. Sie hätte allen Kontakt zu ihrer Familie, zu allen Freunden verloren. Und sie wäre völlig auf sich allein gestellt gewesen und sie wäre verachtet gewesen. Und trotzdem hat sie Ja gesagt. Und ich denke, wir sollten uns einfach mal darüber klar werden, was Gott da von Maria eigentlich gefordert hat. Er hat von ihr gefordert, ihm blind zu vertrauen, ihr ganzes Leben aufzugeben, auf die Gefahr hin völlig alleine dazustehen. Und doch hat sie Gott vertraut und wie wir gelesen haben im Lukas, hat sie zugestimmt. Sie hat gesagt, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir, wie du geredet hast. Was war ihr Opfer? Ich denke, das ist ziemlich offensichtlich, es war alles. Ihr ganzes Leben, ihre Familie, alles, was sie sich gewünscht, erträumt hat, eine eigene Familie mit Josef, das alles hat sie niedergelegt. Und was hat Gott geschenkt? Gott hat ihr alles wieder geschenkt. Gott hat ihr eine Familie geschenkt. Er hat ihr nach Jesus andere Kinder geschenkt. Er hat ihr Bewahrung, Versorgung, Schutz und so vieles mehr und uns dadurch auch, nämlich die Erlösung, geschenkt. Und ich glaube, wenn wir uns so die drei Geschichten von Abraham, von Josua und von Maria anschauen, für uns vielleicht, weil wir sie schon so oft gehört haben, sind es manchmal Geschichten. Wir sagen, ja, ich weiß ja, wie es ausgeht. Aber die wussten nicht, wie es ausgehen würde. Maria in dem Moment hat nicht gewusst, wie es ausgehen würde. Josua wusste nicht, wie es ausgehen würde. Sie hatten nur das, was Gott ihnen gesagt hat. Und ich glaube, manchmal ist es für uns so einfach, diese Geschichten, diese Zeugnisse zu lesen, zu sagen, ja, ich weiß ja, wird alles gut am Ende. Und wir vergessen dabei, dass es wirkliche Menschen waren, die in wirklichen Situationen gestanden haben, die nicht bis zum Ende gucken konnten. Und sie haben sich trotzdem gebrauchen lassen, unabhängig vom Ausgang der Situation, trotz unannehmlicher Dinge oder Dinge, die ihnen schwer gefallen sind oder die ihnen nicht gefallen haben. Ich weiß nicht, wie toll Abrahams fand, an der Verheißung festzuhalten, während er vielleicht ausgelacht wurde, oder Josua vor das Herr zu treten und zu sagen, wir lassen die Waffen mal daheim. Oder Maria Josef sagen zu müssen, ich bin schwanger. Und ich habe mir dann so, als ich diese Geschichten oder diese Lebensgeschichten mir durchgelesen habe, mir irgendwann mal die Frage gestellt, was wäre denn gewesen, wenn nur einer von denen Nein gesagt hätte? Was wäre passiert? Wo wären wir dann heute? Wo wäre ich dann heute? Was wäre passiert, wenn Maria gesagt hätte, nö, mache ich nicht? Ich lasse es einfach mal so stehen, da könnt ihr selber den Herrn einfach mal fragen. Für mich war das sehr, ich habe die Luft angehalten, als ich mir überlegt habe, was passiert wäre, wenn nur einer von den dreien, die wir jetzt angeschaut haben, Nein gesagt hätten. Und ja, ich denke, wir können einfach aus dem, was der Michael geteilt hat und aus den drei Personen, die wir uns angeschaut haben, einfach sehen, Gott arbeitet mit lebendigen Steinen. Davon ist keiner perfekt, aber jeder hat einen festen Platz. Und alles, was diese Steine mitbringen müssen, ist ein Ja für Gottes Wort, für Gottes Plan und ihm Vertrauen. Und wir werden jetzt gleich im Lobpreis loslegen und möchten euch einfach einladen. Und mir ist es wirklich auf dem Herz, ich meine, wir sind jetzt hier die vier Jungspunde, die hier heute Morgen stehen, Hendrik, die Vivian, der Micha und ich. Und ich weiß aber aus unseren Unterhaltungen von uns vier, dass wir möchten willige Steine für den Herrn sein. Und wir möchten uns von ihm in den Teil seiner Gemeinde einbauen lassen, wo er den Platz für uns hat. Und das wird vielleicht nicht immer Spaß machen und es wird auch mal Dinge geben, wo der Stein sagt, ne, das drückt jetzt aber, das gefällt mir nicht. Aber wir möchten zusammen lebendige, willige Steine sein. Und wir wollen mit Gott gehen und wir wollen uns von ihm verbauen, von ihm einbauen lassen. Und wenn wir jetzt gleich zusammen in den Lobpreis einsteigen, ja, wir möchten euch eigentlich einladen und euch fragen, kommt ihr mit? Wollt ihr euch mit uns zusammen vom Herrn in sein Haus einbauen lassen? An die Stelle, die er hat, auf die Art und Weise, die er bestimmt? Und sind wir bereit, die Opfer zu bringen, die er uns bittet? Er zwingt uns nicht dazu, uns bittet zu bringen. Sind wir bereit, durchzuhalten, wenn mir vielleicht irgendwas nicht gefällt? Oder wenn ich denke, der Stein da drüben, der hat einen viel besseren Platz als ich. Sind wir bereit, Gott zu vertrauen, dass er den Masterplan hat, dass er weiß, wie dieses Haus aussehen wird und dass er nicht anfängt zu bauen und sich dann zwischendurch überlegt, ich glaube, jetzt müssen wir das nochmal umbauen, sondern der genau weiß, wie dieses Haus, wie seine Braut aussehen wird. Ja, und das ist einfach das, was wir heute auf dem Herzen haben, wo wir euch mit in den Lobpreis mit reinnehmen möchten und euch ermutigen möchten, den Herrn da wirklich zu fragen und euch selber zu fragen, wie weit bin ich bereit, Gott zu vertrauen und wie weit bin ich bereit, mich von ihm so einbauen und formen zu lassen, wie er das auf dem Herzen hat.